Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Umbau Stories, dem Podcast rund ums Hauskaufen, Sanieren, Umbauen mit ehrlichen Erfahrungen aus der Praxis.
Mein Name ist Nadine.
Und ich bin Steffi. Wir sprechen hier über alles, was man beim Umbau eines Hauses wissen sollte. Von der Planung über Kosten bis hin zu unseren Learnings.
Hallo Steffi, endlich ist sie da, die Folge, die du letzte Woche so angeteasert hast und gar nicht mehr abwarten konntest, dass wir drüber quatschen. Was ging die Woche auf der Baustelle?
Oh, die Woche ging auf der Baustelle, dass wir die Studentenhausküche fertig eingebaut haben. Und jeder, der gucken will, kann natürlich gerne auf dem Insta-Kanal einmal reinschauen. Ich finde es sehr, sehr cool geworden.
Okay, ich habe selber noch nicht gesehen.
Hast du noch nicht gesehen? Mm-mm. Warum nicht?
Irgendwie wurde es mir noch nicht angezeigt, aber eigentlich... Ich folge dir ja offensichtlich und sehe auch mal viel, aber das
kann
ich nicht sehen. Ja, ja. Ich gucke aber gleich mal manuell rein.
Ja.
Hast du denn gesehen, wie geil es bei uns auf der Baustelle vorwärts ging?
Also, ich habe auf jeden Fall was Cooles gesehen und zwar, ihr habt jetzt einen eigenen kleinen Teich. Pool oder sowas,
ja,
was mal einer werden sollte.
Ja, manche Wünsche erfüllen sich einfach so schnell. Dafür bin ich auch so dankbar, dass wir plötzlich einen Pool im Garten haben. Ey, da hätte ich nie mehr dran gedacht, dass es so schnell funktioniert und auch noch während der Umbauphase. Ist sogar ein Naturpool.
Ja, und wie kam es dazu? Was ist das?
Das ist, also, wir haben einen neuen Wasseranschluss bekommen und dafür musste ganz weit aufgegraben werden, damit der geschossen werden konnte mit der supergeilen Rakete. Vielleicht hat das irgendjemand auf Social Media gesehen, auf Instagram. Die Rakete war ungefähr so langsam wie ich beim Joggen. Also die...
Nein, die war langsamer als du beim Joggen.
Ja, die war langsamer als ich beim Joggen und das soll schon was heißen. Auf jeden Fall haben wir deswegen unten alles abgegraben und wir überlegen gerade, ob wir da noch abdichten an der Seite vorne, weil das die Wetterseite ist. Der Keller ist eigentlich trocken, muss man sagen. Also der hat wirklich gar keine Probleme. Eventuell lassen wir es noch so. Aber auf jeden Fall ist das Loch jetzt halt noch da, weil wir es noch nicht wieder zugemacht haben. Hm. Und da hat sich jetzt einfach ein riesen Pool gebildet.
Ja, also ich muss sagen, wir haben ja, du weißt ja, wir haben ja letztes Jahr den Pool gebaut und haben auf dem Pool eine Folie oben drüber. Mhm. Und ich habe immer das Problem, wenn es regnet, so wie jetzt wahrscheinlich bei euch auch, sammelt sich.
Es regnet dauerhaft durch. Ja. Ich kann dieses Wetter, ich bin ja eigentlich kein Mensch, der sich über das Wetter aufregt, aber irgendwie komme ich jetzt in so ein Alter, da gehört das irgendwie dazu, sich über das Wetter aufzuregen, gell?
Ja, und jetzt muss ich ständig auf der Folie das Leerpumpen mit so einer Teichpumpe, weil ich quasi Pool im Pool habe.
Oh,
ich brauche nächstes Jahr auf jeden Fall eine andere Lösung. Das ist ein absolutes No-Go.
So du brauchst dieses Jahr eine andere Lösung.
Ja, zum Winter meine ich.
Ach
also
so.
Dieses Jahr zum Winter, das ist der nächste Winter, sozusagen die nächste Wintersaison muss eine andere Lösung gefunden werden.
Das ist, wie ist das denn beim Pool, wenn es im Sommer, wenn es da reinregnet, ist das schlimm?
Nee, also dieses bisschen macht nichts. Irgendwann musst du ihn vielleicht ablassen, weil er dann einfach zu voll wird. Das kann dir schon passieren. Aber es sollte jetzt halt über den Winter nicht dieses ganze Wasser da rein. Also das ist ganz wichtig, weil das irgendwie einen anderen pH-Wert hat und andere, ja, also das ist dann sehr schwierig, dieses Wasser aufzubereiten. Ich dachte immer, im Regenwasser baden ist toll. Aber nee, es hat wohl so viele Bestandteile drin, die dann veralgen können und man muss sehr viel Chemie und Chlor reinpacken. Also von daher
sollte man
es nicht benutzen. Ja, aber ich habe auch gedacht, dass irgendwann mache ich den jetzt auf und dann kann der doch wieder volllaufen. Wir haben den ja ein gutes Stück auslaufen lassen.
Schon gespart, hä?
Schon gespart. Ja. Nee, also die, das, was der Chabity mir gesagt hat darüber, sollte ich lieber nicht machen.
Ey, Chabity ist einfach der beste Mann, die beste Frau. Ich weiß gar nicht, wie wir vor 2 Jahren ohne Chabity und Perplexity und wie sie alle heißen, überlebt haben. Wie?
Keine Ahnung.
Ist schon ein bisschen gruselig, muss man sagen.
Ja, ich muss auch sagen, ich benutze es schon selektiv. Also ich gucke immer und ich prüfe quer, weil er hat nicht immer recht. Ja,
das stimmt,
Das muss ich echt auch sagen. Also da sind schon oft auch Sachen drin, wo er dann sagt, oh ja, wenn du mir das so sagst, dann hast du natürlich recht. Und dann ist es natürlich ganz anders, als ich gerade dir gesagt habe.
Ja, so. Hey, da muss ich erzählen, Freunde von uns waren in Südafrika letztens und die hatten eine Schlange dann plötzlich vor ihrem Airbnb. Und waren sich jetzt nicht sicher, ist sie giftig, ist sie nicht giftig? Dann haben sie es bei ChatGPT eingegeben und ChatGPT so, gar kein Problem, die macht überhaupt nichts, müsst ihr euch gar nicht stressen. Haben es bei Perplexity eingegeben und dort stand dann auf gar keinen Fall, die ist tödlich. Also wenn die dich berührt, wenn du das Gift irgendwie, ist vorbei. Und dann sind sie da zu der Besitzerin gegangen und meinten, ja, wir hatten hier eine Schlange, die war dann plötzlich wieder weg und dann war sie wieder da. Und sie so, ich hole gleich jemanden, der die einfängt, weil die sind hochgiftig, die müssen wieder ausgesetzt werden. Also die dürfen, sollten nicht in Wohngegenden sein, die werden dann wieder in die Wildnis gebracht. Und ja, da siehst du mal, dass ChatGPT manchmal auch daneben liegt.
Ja, ja, deswegen sage ich ja. Also es ist auf jeden Fall eine mega Hilfe, eine tolle Bereicherung, aber man muss es auf jeden Fall querprüfen. Ja. Und es ist ja auch gut, dass wir unsere Gehirnzellen auch noch einen Ticken benutzen sollten.
Ja, man soll sie auch benutzen. Also man muss sie auch benutzen, weil sonst in 10 Jahren können wir keinen geraden Satz mehr sprechen.
Ja, wahrscheinlich.
Naja, davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Aber Steffi, du hast es letzte Woche schon angeteasert. Es geht um das All-Inclusive-Bauen, um das fertig, schlüsselfertige Haus.
Ja.
Und ich tatsächlich, vielleicht kann ich kurz erzählen, was ich davon halte. Mhm. Ich sehe das ja immer mal wieder auch in der Nachbarschaft. Jetzt gerade wird ein Haus gebaut, das war ein leeres Grundstück und innerhalb von 2 Stunden stand da gefühlt ein Haus. Das ist ja wieder was ein Unterschied. Das ist ja einfach das Fertighaus, wo ich denke, geil, man sieht sofort einen Effekt.
Ja.
Aber schlüsselfertiges Bauen ist ja nochmal was anderes.
Ja, also ich fand das Thema total spannend, weil aktuell ist wahrscheinlich dem Zins geschuldet oder kann ich noch gar nicht so genau sagen. Es wird ganz viel Altbestand nicht renoviert oder saniert, gerade wenn es die Bauherren selber nicht leisten können, weil die vielleicht voll berufstätig sind oder einfach sagen, ich schaffe das nicht, ja, da viel selbst zu machen, dass sich viele dafür entscheiden, den Altbestand abreißen zu lassen und dann schlüsselfertig neu drauf zu bauen, ja. Und dieses Wort klingt ja an sich total verlockend, denn man denkt ja so ein bisschen, ich bin im Urlaub, ich bin dann weg. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann kriege ich den Schlüssel, den stecke ich ins Schloss und dann kann ich in mein Haus oder in meine Wohnung oder wie auch immer einfach rein und einziehen. So.
Ja, finde ich, so klingt das auch, ja. Würde ich auch
klingt so.
Ja, klingt perfekt.
Und aus dem Grund habe ich gedacht, ich will das einfach mal so ein bisschen, also ich finde, es ist einfach ein Witz, weil, wenn wir uns das jetzt so vorstellen, wie du auch gerade gesagt hast, Fertighaus. Es gibt auch zum Beispiel bei uns in Fellbach eine Fertighausausstellung. Ich weiß nicht, ob du mit Tobi damals da warst, um dich inspirieren zu lassen. Also ich weiß noch, ich war da 2015, glaube ich, also ganz, ganz viel früher und habe dann einfach mal gesagt, okay, wie sieht denn mein Traumhaus überhaupt aus? Ja, so, weil ich finde jetzt ganz ehrlich, die Häuschen, die jetzt hier so sind, die sind jetzt nicht unbedingt so, dass ich sage, oh, da steht mein Traumhaus und da konnte ich mich inspirieren lassen und so weiter. Also bin ich in diese Fertighausausstellung gefahren. Das kann man sich so vorstellen, man hat ein Grundstück, das ist nämlich die wichtigste Voraussetzung, sonst wollen die mit dir nämlich gar nicht sprechen, weil die einzige Frage, die dir jeder in diesem Haus stellt, haben sie ein Grundstück, was natürlich hier so schwierig ist zu bekommen. Ja?
Korrekt, ja.
Ja, und dann schaust du dir im Endeffekt die ganzen Traumhäuser an und kannst dann innen drin sozusagen dein Haus dir zusammenstellen, wie du es gerne hättest oder wie es der Anbieter eben anbietet. Und da geht es natürlich zum einen, ist es ein Ziegelhaus, ist es ein Holzhaus, ist es so ein, also bei uns zum Beispiel auch das Nachbarhaus wurde halb geziegelt und halb mit so fertigen Betonschalungswänden gestellt dann über den Kran.
So ein ganz neuer Trend, glaube ich.
Ja,
gell? Das ist halb.
Ja, aber warum?
Weiß ich nicht. Ich muss ja ehrlich sagen, ich komme ja aus dem Norden und im Norden ist alles mit Ziegeln. Also ich kenne nur diese Art von Häusern. Als ich hierher gekommen bin, dachte ich, warum haben die hier alle keine Ziegel? Und als wir ursprünglich angefangen haben umzubauen, wollte ich ganz gerne unser Haus aus Ziegeln, mit Ziegeln zumindest verkleiden. Und wir haben echt ganz viele Maurer hier angefragt oder auch Stuckateure, aber keiner macht das in Süddeutschland.
Meinst du Klinker oder Ziegel?
Klinker,
ja.
Was meinst du? Ist doch Ziegel.
Nee, Ziegel sind Ziegel? Die roten Dinger, die die Wände bauen.
Ach so,
das ist
ich mein Klinker.
Ja, genau. Ja, das stimmt, das macht man hier nicht. Und ich finde das zum Beispiel, in Düsseldorf sieht man das auch schon, also ne, auch schon weiter nach oben, sieht total schön aus. Und ich glaube, es ist auch energetisch wahrscheinlich sinnvoll. Naja, also zum schlüsselfertigen Haus. Es ist auf jeden Fall so, wenn ihr jetzt diese tollen Angebote entdeckt online, ja, und da gesagt wird, hier schlüsselfertiges Haus, dann ist der erste Fail, über den ich mich ja letzte Woche in unserer Folge schon gleich so auslassen wollte, man sieht da irgendwelche KI-Bilder oder wie auch immer mit ganz viel Grün, ganz viel Fläche, ganz alleine. Und wenn ich mir das immer anschaue, zum Beispiel jetzt auf ImmoScout, dann denke ich mir so, wo soll denn das sein? So ein Objekt gibt es nicht in Vaihingen, ja. Es gibt weder diesen Bauplatz, noch es gibt, das gibt es einfach nicht. Und da fängt, finde ich, schon so ein bisschen die Verarsche an, weil die Illusion wird ja geschaffen, dass ich nachher ein wunderschönes, dieses Objekt habe. Also wenn ich ein Bild sehe, dann gehe ich natürlich davon aus, so wird es später aussehen, mein schlüsselfertiges Haus.
Ja, aber wenn du bist ja, musst ja realistisch betrachtet sehen, du kannst, klar, wenn du so ein Grundstück hast, wo links und rechts niemand um dich herum ist, wird es ja auch so aussehen.
Aber so ist es ja nicht.
Ja, so ist es halt nicht. Aber es gibt sicher Teile in Deutschland, da wäre es vielleicht so. Und ich meine, die wollen es ja auch verkaufen. Die wollen dir ja nicht dein kleines Haus da in die komplette reingequetschte Siedlung reinquetschen und sagen, so sieht's links und rechts aus. Ich hoffe, oder ich könnte mir vorstellen, das kannst du vielleicht eher beurteilen, dass man im Laufe der Planung vielleicht so ein realistisches Bild bekommt, wie es von oben aussieht, links, rechts, oben, vorne, hinten.
Nee, also, also wenn ich jetzt auch zurückgehe an unsere Eigentumswohnung, die war damals vom Bauträger ausgeschrieben, denn in der Regel schreibt es ein Bauträger aus. Schlüsselfertig kommt von einem Bauträger oder ja, von so einem Fertighaushersteller und die verkaufen dir dann sozusagen das nicht fertige Haus anhand von Leistungsbeschreibungen und anhand von Bildmaterial. So. Mhm. Und ich finde jetzt unser Bildmaterial im Nachgang betrachtet, war wahnsinnig geschönt. Also so hat es einfach nicht ausgesehen. Und es ist natürlich immer nur eine Darstellung, wo sie sich dann am Ende des Tages auch rausreden können. Das heißt, einer der wichtigsten Dinge bei schlüsselfertigem Haus ist, wie sind die einzelnen Leistungsbeschreibungen? Und um da jetzt mal tiefer reinzugehen, also man muss sich einfach vorstellen, wenn du keine Ahnung hast, und wir hatten damals keine Ahnung, dann hast du im Endeffekt, du denkst, du kaufst ein Haus, das eben, oder eine Wohnung, es war jetzt eine Wohnung in diesem Haus, die dann einfach bezugsfertig ist. Und jetzt geht es natürlich darum, wie zum Beispiel werden die Wände gestaltet. Also es gibt da verschiedene Oberflächen, sind die Q3, sind die Q2, also sind die ganz fein gespachtelt, kommt da Raufasertapete drauf.
Kurze Zwischenfrage.
Ja.
Gibt es denn eine gesetzliche Definition für schlüsselfertig?
Nein, gibt es nicht. Das heißt, es kann der Bauträger oder auch der Anbieter selber frei entscheiden und schreibt das alles in diesen Leistungsplan rein.
Also jeder Anbieter kann theoretisch sagen, schlüsselfertig ist für mich, wenn der Estrich drin ist.
Genau.
Mhm. Gut zu wissen.
Oder schlüsselfertig ist, dass da noch keine Fenster drin sind. Genau, also ist es alles, ist es nur das geschuldet, was in dieser Leistungsbeschreibung inbegriffen ist und aufgeschrieben wird.
Also man muss es sehr genau lesen. Richtig. Wie viele Seiten hat denn so eine Beschreibung? Sind das 5 Seiten oder sind das 500 Seiten?
Also ich kann es dir nicht mehr genau sagen, wie das, es kommt natürlich aufs Objekt drauf an, wie groß es ist. Aber bei unserer Wohnung waren das, glaube ich, an die 75 Seiten Leistungsbeschreibung. Okay. Und da ist es zum Beispiel auch so, da kann dann immer drinstehen oder Ähnliches. Also so ein Wortlaut oder gleichwertig. Das macht schon relativ schwierig, denn dann kann der Bauträger immer sagen, ah, das eine ist gerade nicht da, aber das ist eigentlich gleichwertig. Und gleichwertig gibt es auch kein Gesetz, was ist genau gleichwertig. Also je genauer diese Beschreibung auch dann geschrieben ist, desto genauer weiß ich, was ich nachher auch bekomme.
Kann man sich da denn als Käufer irgendwie absichern, indem man zum Beispiel sagt, okay, oder ähnlich möchte ich rausgestrichen bekommen oder ich möchte eine genaue Bezeichnung, was das bedeutet?
Genau, also das ist hier ist das Verhandlungsgeschick und natürlich auch das exakte Lesen wahnsinnig wichtig, dass genau diese Sachen, die auch unklar sein können, dass die genau definiert werden. Weil am Ende des Tages kann ich nur von uns sagen, alles, was nicht genau definiert war, war ein Sonderwunsch. Mhm. Und Sonderwunsch ist immer ein Aufpreis, der da
wurde dann gleich teuer.
Genau. Mhm. Also ich versuche mal ein Beispiel zu machen. In unserem Fall war es so, es waren 7 Wohneinheiten und der Bauträger hat natürlich, ich nenne jetzt mal Waschbecken XY für alle Wohnungen vorgesehen. Das heißt, er hatte da einen höheren Stückpreis und hat natürlich diese auch günstiger bezogen. Jetzt wollten wir aber dieses Waschbecken nicht haben. Dann geht der Bauträger her und sagt, okay, dann gehen Sie mal in die Badausstellung XY und dann suchen Sie sich alles aus, was Sie haben wollen. Und dann zieht er diese Standard geplanten Waschbecken, Toiletten etc. quasi ab und das ist dann nicht der Preis, den ich bezahlen würde, wenn ich es dort gekauft hätte, sondern das ist noch so ein rabattierter Superpreis. Das heißt, auch hier jetzt als Beispiel, die Toilette hätte 500 Euro gekostet, wenn ich sie kaufe, aber der Bauträger hat nur 100 Euro für die Toilette bezahlt.
Ja.
Und dann kriege ich auch nur 100 Euro gutgeschrieben und muss alles, was dann das andere Toilette kostet oder was die andere Toilette kostet, muss ich aufbezahlen. Das ist dann Sonderwunsch und Sonderpreis. Und das geht wirklich so, Nadine. Mhm. Es geht nach oben, nach oben, nach oben.
Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür sind auch Fliesen, weil ich schätze mal, dass so diese typischen, wir waren ja auch vorher in einer Mietwohnung und da waren diese Standardfliesen drin verbaut. Also die waren weiß, die waren klein. Das war jetzt wirklich so das Basic-Basic-Programm. Und da ist dann aber, da könnte ich mir halt vorstellen, dass Fliesen halt auch gleich richtig teuer sind. Weil natürlich, gerade wenn du 1,20 mal 1,20 fliesen möchtest, wie es halt in fast allen modernen Bädern mittlerweile ja drin ist, musst du halt immer ordentlich drauf zahlen.
Ja, ist ein super Beispiel. Also gerade auch, welche Ausstattung exakt wird gewählt bei Fliesen oder auch bei Böden. Wenn es ein Parkettboden ist, was ist es für ein Parkett? Ja, also ist es Vollparkett? Ist es eine lange Diele? Ist es, also alle diese Dinge, wenn ich hier schon weiß, ich habe da bestimmte Wünsche, dann muss das vorher konkret festgeschrieben werden.
Kannst du denn so ein paar Beispiele nennen, was häufig nicht enthalten ist in so einer Beschreibung? Also wo sind so typische Fehlerquellen?
Also zum Beispiel ist es bei der Elektrik so, dass oft nur minimale Steckdosenanzahlen geplant sind. Da steht dann zum Beispiel drin, für, ich nehme jetzt auch wieder eine Wohnung als Beispiel, für die gesamte Wohnung 20 Steckdosen. Mhm. Damit kommst du natürlich gar nicht hin. Oder es wird nicht genau definiert, wie das Bad ausgebaut wird. Also vielleicht sind nur die Leitungen gelegt und es ist überhaupt kein Waschbecken enthalten oder überhaupt keine Toilette enthalten. So, dann ist es noch ganz häufig, dass man sagt, es ist nur der Essstrich und eben noch keine Bodenbelege sind dabei. Oder bei den Fenstern, dass die keine Schiebetüren haben, wenn man zum Beispiel einen Terrassenausgang hat, sondern eben maximal nur das Glas teilweise angeboten ist. Das heißt, du hättest nachher keinen Terrassenausgang. Also du musst der Bauphase, wirst du natürlich dann darauf hingewiesen, dass da aktuell nur ein Fenster geplant ist. Aber wenn du natürlich raus möchtest auf deine Terrasse, dann musst du da eben nochmal eine Schiebetür oder auch eine normale Balkontür einbauen lassen.
Und kannst du sagen, wie hoch die Zusatzkosten meistens sind so im Schnitt? Gibt es dazu Werte online? Findet man dazu was?
Ja. Also je nachdem natürlich, mit wem du da zusammenarbeitest und wie seriös derjenige auch ist. Weil ich frage ganz ehrlich jetzt, um mal auszuholen, wenn ich doch an irgendwie hier baue und ich baue hier immer wieder, dann kriegst du doch so viel negative Werbung, dass irgendwann niemand mehr von dir sowas... Also ich habe immer gedacht, da geht doch keiner mehr hin, wenn die nachher alle einen Rechtsstreit haben, oder?
Egal. Ja, ich glaube, es gibt nicht auch Fälle, die sind gut gelaufen. Also ich muss sagen, ich kenne von Freunden das auch so, die haben auch mit einem Bauträger es gebaut und wir waren zu Besuch dort und die haben selber auch gesagt, ey, wir haben so viele Mängel, wir haben Mängel in der Fassade, wir haben Mängel drinnen, wir haben hier Mängel, da Mängel und es kümmert sich irgendwann halt keiner mehr drum. Also es kann halt sein, der Bauträger ist, glaube ich, jetzt wieder in Rente gegangen und dann übernimmt das ja irgendjemand anderes, ja, aber weiß dann mal nach, dass die Mängel von Anfang an da gewesen sind.
Also kann ich dir auch sagen, bei uns war es genau so. Der Bauträger hat zu unserer Bauzeit 4 oder 5 Objekte parallel oder in sehr kurzen Abständen hier im Stuttgarter Raum gebaut. Mhm. Und die haben alle danach geklagt. Und so eine Klage geht 10 Jahre, Nadine.
Was?
Ja.
Warum geht die denn 10 Jahre?
Ja, weil du einen bestimmten Gutachter brauchst. Der muss natürlich alles, also der muss vom Gericht bestellt sein. Den kannst du nicht selber quasi organisieren. Und der musste alle Mängel aufnehmen und dann dürfen die nachbessern. Dann wird es weitergegeben an die Handwerker, weil der Generalunternehmer, in dem Fall der Bauträger, hat es ja mit Subunternehmern wiederum gehandelt. Und der hat es versucht, an denen abzuschieben. Es hat 10 Jahre gedauert. Und wir hatten auch ganz, ganz viele Mängel, weil die Ausführungen eben nicht klar waren.
Boah, ist ja verrückt. Da kriegst du ja immer noch Post heutzutage.
Nee, wir sind jetzt durch, aber wie gesagt, es hat echt lange gedauert. Und um deine Frage noch zu beantworten, also die Mehrkosten können bis zu 30% des Kaufpreises liegen.
Ist es gedeckelt? Also sagt der Gesetzgeber irgendwann
Nein.
Schicht im Schacht?
Nein, weil du unterschreibst ja einen freiwilligen Vertrag. Also du hast ja unterschrieben, dass du mit diesen Leistungen so zufrieden bist. Aber wenn du dann eben noch rechnest, dass du eben keine Böden hast oder vielleicht davon ausgehst, dass eigentlich genug Steckdosen oder Lichtschalter an den passenden Stellen sind, du bezahlst ja auch nicht nur die Steckdose, die eingekauft wird, sondern auch noch die Dienstleistung dazu. Also du musst den Elektriker ja auch mehr bezahlen. Wenn du nicht 20 Steckdosen nimmst, sondern 40, dann bezahlst du quasi beides.
Das Ding ist halt auch, wenn du neu in dem Game bist, also du hast noch nie umgebaut, du kennst dich mit den Preisen nicht aus, so ging es dir, so ging es uns früher auch, dann hoffst du natürlich auf so ein schlüsselfertiges Bauen und erwartest da einfach auch, dass du gut beraten bist.
Ja.
Das heißt, dass sich da keiner übers Ohr haut, weil deswegen machst du es ja mit einem Generalunternehmer und baust das nicht alleine um, ja, das ganze Projekt.
Genau.
Und das ist halt schon echt ein bisschen unfair, dass man die Leute dann so ins Messer rennen lässt.
Ja, total. Deswegen war es mir auch so wichtig, diese Folge einfach mal aufzunehmen, weil wir waren damals total, ja auch, wie soll ich sagen, wir wollten halt unbedingt was Eigenes und wir waren total fröhlich und haben uns total drauf gefreut und dass man dann sagt, ja, da ist jemand und der macht alles und du hast einen festen Preis. Es hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, du willst ja keine Fehlentscheidungen treffen, wenn du in irgendeinem Thema noch kein Experte bist. Und wenn du nicht Wenn du dir selber noch nicht hundertprozentig vertraust, dann suchst du in der Regel jemanden, dem du vertrauen kannst. Ja. Und diese Diskrepanz, das wird einfach ausgenutzt. Und auch der, ich meine, wenn du dann mitten im Bau bist, dann hast du ja auch einfach gar keine Möglichkeit mehr. Du musst ja entscheiden und du kannst Strom später nicht nachher nochmal kostengünstig irgendwie in 5 Jahren machen lassen, wenn du das Geld dafür hast.
Aber eine kurze Zwischenfrage. Man zahlt doch auch dort immer erst nach Fortschritt, oder?
Genau.
Also du kriegst ja immer erst die Rechnung, wenn das Gewerk abgeschlossen ist.
Korrekt.
Und angenommen, du kaufst eine Wohnung, die kostet 500.000 Euro und dann zahlst du kleine Anzahlungen wahrscheinlich an für, was weiß ich, die Bodenplatte oder was da alles kommt und dann wird das schrittweise immer abgerufen, oder?
Richtig.
Da hat man noch gar nicht so ein großes Risiko.
Ja, du hast in dem Fall halt das Risiko, dass der Bauträger einfach sagt, dann baue ich halt nicht weiter, wenn ihr nicht bezahlt. Das war bei uns tatsächlich damals auch so. Also wir haben auch nach Baufortschritt gezahlt und dann ist es immer so, dass der Bauträger natürlich sagt, ja, das bessern wir noch aus. Aber damit wir nicht in Verzug kommen, müssen wir natürlich jetzt weitermachen. Und wir haben damals tatsächlich relativ viel Geld einbehalten und waren auch die Einzigen, die dann am Ende wirklich mit diesem einbehaltenen Geld die Mängel und auch diesen Rechtsstreit durchsetzen konnten. Aber weißt du, auch da war es so, ich hatte damals meine erste Tochter, die war relativ klein und der Bauträger hat, also das Verhältnis war am Ende so gestört,
ja, klar,
dass er dann auch gesagt hat, ja, er lässt uns nicht mehr in unsere eigene Wohnung, weil wir ja die Zahlung zurückbehalten und wir mussten uns das dann quasi übers Gericht einfordern, dass er uns die Wohnung so übergeben muss und dass wir im Recht sind, das Geld jetzt erstmal auf ein Treuhandkonto einzubezahlen. Mhm. Und da ist ein ganz wichtiger Tipp und deswegen muss ich den jetzt schnell dazwischen legen oder gleich reingeben. Wenn man mit einem schlüsselfertigen Objekt baut, dann muss ein Fertigstellungsdatum im Kaufvertrag notariell unbedingt festgehalten werden. Denn dann hat auch der Bauträger nämlich die Not weiterzumachen und nicht zu sagen, naja, okay, ich mache nichts mehr, solange ihr die Zahlung einbehaltet für die Bodenplatten oder für die Fenster, weil ihr glaubt, die sind nicht so, wie sie sein sollen.
Okay.
Muss er eben weitermachen, weil er hat am Ende eben dieses Fertigstellungsdatum zu leisten. Und wenn er das nicht hat, ist es ihm einfach total egal. So war es nämlich auch bei uns.
Ah, okay.
Dann hat er einfach gesagt, naja, ist uns egal. Dann bleibt es halt 4-5 Monate so stehen. Wir bauen halt woanders weiter. Weil die hatten ja schon trotzdem so viel Geld gemacht und so viel Schnitt gemacht, dass es ihnen einfach wurscht war, ob es jetzt fertig wird oder nicht.
Ich ergänze um einen weiteren Tipp. Wahrscheinlich braucht man eine Rechtsschutzversicherung.
Ja, genau. Ist in dem Fall auf jeden Fall zu überlegen. Es muss auf jeden Fall eine Versicherung sein, die unbedingt genau diesen Fall mit absichert.
Ja.
Denn es ist gar nicht üblich, dass es sowas gibt. Und die ist auch nicht wirklich kostengünstig. Aber auf der anderen Seite wäre ich damals so dankbar gewesen, wenn wir das abgeschlossen hätten. Das Geld hätte sich wirklich gelohnt. Also wenn man selber wenig Ahnung hat, wenn man über den Bauträger oder über den Generalunternehmer noch keine guten Bewertungen lesen kann online oder einfach sich noch nicht wirklich informieren kann, dann ist es sehr, sehr sinnvoll, sich da einfach beraten zu lassen und eine Rechtsschutzversicherung in Betracht zu ziehen.
Mhm, absolut. Ja, wir haben auch eine. Also ich finde das Thema super nervig. Also generell Versicherungen, sage ich dir ehrlich, das ist so ein Ding, das schiebt man ja gerne mal weit weg von sich.
Ja.
Aber es ist ja, manche machen Sinn, manche nicht. Da kannst du auch unterschiedliche Meinungen in dir einholen. Ich finde auch immer, das Überversichern von unnötigen Sachen brauche ich jetzt auch nicht. Aber gerade sowas wie so ein Elementarschaden, dass man danach finanziell einfach ruiniert ist, zählt, glaube ich, schon dazu, dass man sich darüber Gedanken machen könnte.
Ja. Weißt du, was eure Versicherung kostet?
Nee, weiß ich nicht. Müsste ich im Ordner oben gucken. Wenn da so ein Ordner, dann lese ich das immer und dann vergesse ich es auch direkt wieder.
Schnell wieder vergessen, ja.
Direkt weg.
Ja, wobei auch der Rechtsstreit einfach, das kann ich auch mit Zahlen nennen, also der Rechtsstreit hat nur unsere Wohneinheit, waren 15.000 Euro.
Und wer hat das gezahlt? 7.
Das mussten wir erstmal bezahlen.
Aber erstmal heißt, ihr habt es dann zurückbekommen.
Wir haben das vorgelegt. Wir haben auch viele Baugutachter und Bausachverständige vorfinanzieren müssen. Es war wesentlich mehr. Also wir waren dann rund bei 50.000, was wir nochmal haben mussten. Oha. Und das haben wir dann aber am Ende, nachdem der Bauträger wirklich verloren hat vor Gericht, konnten wir das auf unserem Treuhandgeld eben wieder zurückbekommen. Bei den anderen war es so, dass der Bauträger dann eben gesagt hat, ja, er hat eh nichts mehr und die waren schon am Abwickeln der GmbH. Also die sind echt leer ausgegangen und Krass. Die mussten natürlich auch nochmal dann die Mängel beheben lassen.
Habt ihr mal recherchiert? Gibt es die Firma mittlerweile wieder?
Gibt's oder nicht mehr.
Aber unter einem anderen Namen oder dass sie dann nochmal neu gestartet haben?
Also
oder so,
ich hab tatsächlich recherchiert, weil ich hätte es auf jeden Fall auf Google bewertet. Mhm. Also ich finde, das ist einfach wichtig. Auch so eine Pflicht. Es gibt viele Leute, die, finde ich, unfair bewerten, weil sie einfach auch mal ein doofen Ding hatten. Aber ich hatte 10 Jahre doofe Dinge und mit uns eben 4 weitere Häuser. Es war auch super schade, dass damals nicht die ersten Häuser direkt online was bekannt gegeben haben, weil ich denke, wir hätten vieles nicht so locker gemacht, weil wir haben uns versucht zu informieren und es gab damals einfach noch niemanden
über. Ich sag mal, wenn du halt mitten in so einem Rechtsstreit stehst, kannst du wahrscheinlich auch dich gar nicht äußern zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja. Du willst ja nicht, dass die Person es dann gar nicht mehr fertig macht. Du hoffst dann ja vielleicht immer noch aufs Gute und denkst, ja, jetzt schreibe ich mal lieber nichts öffentlich bei Google, weil wer weiß, was dann passiert.
Ja. Wobei ich auch sagen muss, da das Hoffen ist vergebene Liebesmühe. Also die sind so, also ich will jetzt nicht alle gleich schlecht reden, aber ich finde immer, wenn ein Handwerker irgendwann keine Lust mehr hat, das ist ein ganz eigener Schlagmensch, dann machen die einfach auch nicht mehr. Also das ist irgendwie ganz komisch. Es war immer wieder so, dass ich die Erfahrung leider machen musste oder durfte. Und von daher auch hier wieder diese Baubeschreibung, diese Bauleistungsbeschreibung ist so wichtig. Mhm. Und vielleicht ist es auch da super wichtig, einfach einen Bausachverständigen drüber gucken zu lassen, dass eben die Formulierungen, dass die genau passen und dass man auch wirklich weiß, was kann ich nachher bekommen. Und auch wenn ich die Materialien aussuchen gehen darf, kann ich dann auch wirklich mit das aussuchen, was ich mir schon immer gewünscht habe. Oder bin ich halt vielleicht auch total zufrieden mit einem ganz einfachen Standard?
Ja, welche Formulierungen würdest du denn sagen, sind ein Warnsignal, eine Red Flag? Ab wann sollte man sagen, ich lasse da nochmal drüber gucken? Ja, hast du was vorbereitet?
Ich habe was aufgeschrieben, ja. Das muss ich allerdings schnell nachschauen. Inklusive ist ein Wort. Ohne genaue Beschreibung, ja.
Inklusive was?
Inklusive, genau. Es muss eine genaue Beschreibung dabei sein. Wenn da steht eben Elektro ist inklusive, dann kann das alles sein. Also Elektro inklusive bedeutet, wie viele Steckdosen, wie viele Schalter, welches Schalterprogramm.
Elektrische Fenster, also Rollläden ist ja auch wahrscheinlich nicht da im Standardprogramm.
Ganz genau, richtig.
Ist das auch so eine Masche, dass sie halt sagen, okay, wir versuchen möglichst billig anzubieten und treiben dann den Preis nach oben?
Richtig.
Eben mit diesen Sonderwünschen und dann ist man halt schon so, freut man sich ja schon, dann ist man schon in dieser Vorfreude, dass es jetzt bald losgeht und dann ist man ja auch vielleicht schon bei der Bank gewesen und hat die ganzen Sachen abgewickelt und dann kommt so dieses, ja, können wir alles so machen, aber kostet dich halt 100.000 Euro mehr.
Ja. Also ich habe hier zum Beispiel auch nochmal was gefunden, was ich mir aufgeschrieben habe. Typische Leistungen, die viele erwarten, aber oftmals fehlen. Ja. Die Malerarbeiten, Bodenbelege, die Innentüren, die Haustüre, der Treppenbelag, die Außenanlagen, die Schlüssel, die Hausanschlüsse, also zum Beispiel auch, dass eben Wasser etc. dahingelegt wird. Dann die Sanitärobjekte, oft ohne oder oft nur die Rohinstallation und Steckdosen. Das hatten wir, glaube ich, schon.
Ich meine, Gartenbereich, Außenbereich kann ich nachvollziehen ein Stück weit, klar. Aber Dinge wie eine Toilette oder eine Haustür, also was ist denn daran schlüsselfertig, wenn du keine Haustür hast? Wo willst du den Schlüssel denn reinstecken?
Wie gesagt, also faktisch ist es eben so, dass es vielen wohl schon so gegangen ist. Und wenn du, ich meine auch da wieder, wenn das Geld keine Rolle spielen würde, dann ist dir wahrscheinlich egal. Aber es ist das Lockangebot, was du gerade angesprochen hast. Es wird billig, günstig angeboten und also ich sag mal auch so, jetzt auch da, wo meine Oma wohnt im Allgäu, ne, da werden gerade ganz viele so alte Häuser abgeschoben und ich sehe dann, ich kriege da auch immer so die Benachrichtigungen, weil ich immer gucke, wie sich die Preise da so entwickeln. Und da gibt es jetzt schlüsselfertige Häuser, schlüsselfertig für, ich sage jetzt einfach mal, 650.000. Und da
wissen, Einfamilienhäuser?
Ja, so Einfamilienhäuser. Mhm. Mhm. So, und dann, wenn ich eben reinschaue, schon in diese Beschreibung, denke ich mir, oh Gott, ja, da kannst du eben, da bist du am Schluss auch bei einer
Mit
Million.
Mit Grundstück oder ohne Grundstück?
Nur das Haus. Grundstück ist nochmal extra.
Ja, aber
ist
ja super teuer.
Ja, na klar.
Wenn deswegen du selber baust ja. und das selber planst, kriegst du ja... Also für eine Sanierung, wenn du sagst, du sanierst ein altes Haus, 650.000 Euro, dann hast du ja den Porsche unter den Sanierungen.
Also du hast ja nochmal gefragt gehabt, was, auf was man achten sollte, was da nicht so drinstehen sollte oder wo das Alarmsignal ist.
Ja.
Oder gleichwertig bauseits zu erbringen, nach Wahl des Unternehmers, optional gegen Aufpreis.
Oh, optional gegen Aufpreis klingt schön.
Mhm. Ja, also das sind so die Dinge, die eben sehr, sehr schwierig sind.
Und wo kann man denn beim schlüsselfertigen Bauen selber auch ein bisschen was machen? Dass man sagt so, hey, ich will auch, also ich möchte unterstützen, ich möchte selber streichen, ich möchte Boden verlegen zum Beispiel. Ich möchte selber auch vielleicht Schlitze machen für die Installation. Ist das möglich?
Also es ist auf jeden Fall möglich. Du hast noch ein ganz großes Thema der Gewährleistung. Mhm. In dem Moment, wo du etwas tust, ist der Bauträger immer raus aus der Gewährleistung.
Für alles also, in dem Gewerk? Nein.
Für dieses Gewerk doch, definitiv. Der wird keiner weitermachen. Also wenn du jetzt sagst, du legst den Boden, dann ist das, finde ich, legitim. Da haben wir ja, glaube ich, auch eine Folge ja mal drüber gemacht. Eigenleistung, wo macht es Sinn und wo muss man vorsichtig sein? Aber gerade wenn du Schlitze fräst oder beim Estrich mithilfst oder ähnliches, ich würde es nicht machen, weil dann hast du nachher genau die Diskussion, wer übernimmt die Gewährleistung dafür.
Ja, verstehe.
Hm. Schwierig.
Okay, Steffi, das ist krass. Also ich hatte da, also ich kenne mich mit dem Thema gar nicht aus, aber finde das, was du jetzt berichtet hast, schon echt verrückt. Was würdest du denn sagen, welche 5 Fragen sollte man sich als Interessent denn auf jeden Fall stellen, sich selber und aber auch dem Bauträger?
Mhm. Habe ich auch vorbereitet und zwar... jede Leistung sollte einzeln aufgeführt sein, also wirklich klar definiert, was bekomme ich.
Mhm.
Marken, Typen und Qualitätsklassen sind benannt. Also Qualitätsklassen kann man zum Beispiel beim Fußboden, wie rutschfest Fliesen sind oder auch wie die Wände, wie glatt die Wände werden, da kommen quasi die Qualitätsklassen dann
ins Spiel. Raufaser ist wahrscheinlich der Standard, gell?
Ja, genau.
Letztens habe ich so ein Reel gesehen, da war eine Frau im Baumarkt und die meinte, oh mein Gott, es gibt noch Raufaser. Ich dachte, das wäre verboten.
Ja, ja.
Wer bietet das denn noch an? Aber ja, genau für solche Wohnungen. Wir hatten damals auch Raufaser tatsächlich. Mhm. Und wir haben jetzt auch nebenan bei unserem aktuellen Umbauprojekt überlegt, ganz kurze Sekunde, hat, glaube ich, mein Bruder überlegt oder Tobi, sollen wir Raufaser machen? Und dann kam bei mir aber gleich das Stoppschild.
The Red Flag.
Nein. Auf gar keinen Fall. Egal was, wie und wenn wir 14 Tage, 4 Wochen, 8 Wochen nur selber spachteln jeden Tag und glatt ziehen, das geht nicht. Es gibt Grenzen.
Die Qualitätsklassen muss man sich natürlich auch ein bisschen einlesen. Aber zum Beispiel Q3 bedeutet, dass man 3-mal drüber gespachtelt und geschliffen hat. Also das ist sehr glatt. Mhm. Ne? Q2 ist dann nur 2-mal und so weiter.
Q1 ist Raufaser.
Und Q1 ist wahrscheinlich 1-mal und irgendwie Raufaser oben drüber. Mhm. Richtig. Dann sollten unbedingt die Mengenangaben vorhanden sein. Also wie viel bekomme ich denn? Dann die klare Ausführungsstandards. Also wie wird es gemacht? Also was gibt es da und wie ist die Durchführung?
Was wäre jetzt ein Beispiel? Fällt dir was ein?
Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du hast nachher Parkettboden. Was ist denn da drunter? Ist da ein Trittschall drunter? Also wie wird das Ganze aufgebaut von der Ausführung? Ist Estrich und dann die Heizung oder dann der Trittschall und dann quasi, oder wird da einfach nur im schlimmsten Fall wird einfach nur der Parkett auf quasi den Estrich draufgelegt. Das macht natürlich so eigentlich keiner, aber wenn es nicht klar definiert aufgeschrieben ist, dann
wird's. Hier war gerade zum Beispiel beim Thema Fliesen, da sollte man ja auch, also wenn du eine Fußbodenheizung drunter hast, noch eine Entkupplungsmatte drauflegen, wird ja wahrscheinlich auch einfach nicht gemacht. Und wenn die dann reißen, wer haftet dann?
Ja, dann musst du halt wieder klagen gehen. Eigentlich natürlich der Bauunternehmer, aber wie gesagt, wenn der keine Lust hat und nicht kommt, dann kommt er nicht und Das ist genau der Punkt. Also du musst in jedem dieser einzelnen Gewerke einfach wissen, wie sollte der Aufbau aussehen. Und das ist natürlich für einen Laien schon echt richtig viel. Und ich meine, warum kosten Architekten am Ende des Tages wirklich oft eben viel Geld, was keiner erstmal einschätzen kann, weil die diese Dinge halt einfach wissen und können. Ja, ja. Und entweder muss ich mir eben selber dieses Wissen aneignen und mich Gewerk für Gewerk einfach, ja, vielleicht jetzt auch mit KI ist es ein großes Stück einfacher. Worauf muss ich achten? Was muss alles geschrieben sein? Und dann muss ich halt eben mit diesem Bauträger auch ins Gespräch gehen, dass er das konkret alles aufschreibt.
Aber hat er vielleicht dann auch schon gar keinen Bock mehr, mit dir zusammenzuarbeiten, ich wenn er merkt, du bist zu gut informiert?
Sagen wir mal so, der es ernst mit dir meint, der wird kein Problem haben, weil der wird ja froh sein um jeden Punkt. Aber der eventuell feststellt, die sind anstrengend, die sind auch, die sind informiert. Ich sage immer so, wenn du so ein Korinthenkacker bist, den willst du ja eigentlich nicht. Ich will auch keine Korinthenkacker, die alles glauben, besser zu wissen. Aber ich bin gefühlt immer ein guter Partner. Also ich versuche wirklich nach bestem Wissen und Gewissen mit jemandem auch was Gutes zu tun, weil ich ja auch nachher, ich stehe ja da auch für mich und für meinen Namen. Und da kommt es eben einfach drauf an, wen hast du da gegenüber von dir?
Mhm. Also nach deinen Ausführungen, wir haben noch nie schlüsselfertig gebaut und ich möchte trotzdem nicht bauen.
Ja, und der letzte Punkt, den ich noch aufgeschrieben habe, ist mit einem Festpreis mit definierten Grenzen auch zu arbeiten. Also dass wirklich klar ist, die Bäder liegen in dem Preis. Wenn man jetzt sagt, ich will ein Pauschalangebot, dann ist halt ein Bad 25.000, ich sage es jetzt einfach mal so, ja. Und dann wird einfach nur darin festgelegt, was bekomme ich dann dafür? Also zum Beispiel von welcher Marke, eben wieder welche Fliese, welche Formate und so weiter und so fort.
Gibt denn der Bauunternehmer seine Preise bekannt? Also wenn du sagst, okay, ich will die Standardfliese nicht, die Standardtoilette, gibt er dann bekannt, was es normalerweise kostet für ihn?
Genau, also das macht nicht er, sondern er arbeitet ja mit einem Sanitärausstellungsunternehmen zusammen, wo du hingehen kannst. Und dann suchst du dir ja dort deine Sachen aus und die wiederum bieten dir ja dann den Sonderwunsch an, ja. Und dann siehst du auch, was abgezogen wurde. Und deswegen weiß ich das so, wie krass das war, dass dann halt zum Beispiel ein Waschbecken 20 Euro gekostet hätte.
Kannst du denn auch woanders die Sachen auswählen oder musst du die aus diesem?
Du musst die nehmen, weil der Sanitär auch wiederum dann nur mit diesem Unternehmen zusammenarbeiten will.
Da kriegst du dann die besonders guten Freundschaftspreise, extra Wünsche.
Da kriegst du dann die Sonder, ja, im Endeffekt finanzieren die. Ich bin mir sicher, dass das auch, also ich sag mal so, der Handwerker, der da genommen wird, ja, der wird am Ende des Tages sogar wissen, dass man immer nicht im Standard bleibt oder dass die meisten Sonderwünsche haben und wird dann auch wissen, ja, und dann kann er nämlich auch, weil er seine Leistung auch schon günstig an den Bauträger angeboten hat, wird er wissen, okay, und dann hole ich mir darüber, über die Mischkalkulation, wer dann noch was Besonderes will, da schlage ich dann auch nochmal ordentlich drauf. Weil es kostet ja, wie gesagt, nicht nur der Gegenstand, sondern du bezahlst ja auch für den Handwerker am Ende des Tages mehr.
Ja, klar.
Wenn die Fliese 120 auf 120 zu verlegen, ist natürlich auch mehr Arbeit, als wenn du eine kleine Kachel hast, die du da einpuzzeln kannst, ja. Das lassen die sich alles bezahlen.
Wobei man sagen muss, wenn du 30 mal 30 Fliesen hast, dann musst du ja viel mehr verlegen als 4 1,20 mal 1,20.
Aber die sind natürlich viel schwerer und die Bruchgefahr, also das ist immer so die Aussage, die alle sagen, die Bruchgefahr ist doch riesig und es ist ja viel schwerer, die auch einzusetzen. Und wenn eine kaputt geht, dann ist sie natürlich viel teurer, als wenn so eine kleine Fliese kaputt geht.
Ja.
Ja? Ja. Ja, sag nur die Argumente, die ich alle gehört habe. Ja, das ist alles gar nicht so einfach und ja. So ist es.
Steffi, einmal zum Abschluss, wenn du eine Sache nennen müsstest, die Menschen sich merken sollen, wenn sie gerade in der Phase sind, so zu bauen. Welche Sache wäre das?
Das ist auf jeden Fall die Leistungsbeschreibungen exakt durchzuarbeiten und genau zu wissen, was sie haben wollen und was sie kriegen werden.
Okay, würdest du es denn trotzdem empfehlen, dass man das macht? Oder würdest du aufgrund deiner Erfahrungen komplett davon abraten? Oder was ist die Alternative auch?
Also ich sag so, die Folge war mir deswegen auch so wichtig, um da einfach ein bisschen Aufklärung zu geben. Und mit dem Wissen von heute würde ich mir das zutrauen, weil ich dann schon viel schneller feststellen würde, wie ist denn dieser Bauträger? Also hat er ein Interesse daran, wirklich jemanden glücklich zu machen, oder hat er ein Interesse daran, möglichst günstig und schnell seine Wohnungen anzupreisen, und am Ende lebt er damit, also dass es eben eventuell schiefgehen wird. Und ich würde mir das jetzt heute zutrauen, das alles durchzuarbeiten und genau zu wissen, was ich auch brauche. Aber wenn jemand diese Expertise nicht hat und niemanden hat, der ihn da unterstützt, dann muss er sich jemanden suchen, auf jeden Fall. Also das ist ganz, ganz wichtig, sonst würde ich eher davon abraten, weil die Gefahr...
Das Ding ist, was ist die Alternative? Die Alternative ist ja, man baut selber auf Basis von eigenen, oder du kaufst aus dem Bestand.
Du kaufst aus dem Bestand, ja. Also wenn jemand das wirklich nicht leisten kann, dann würde ich immer sagen, lieber aus dem Bestand kaufen und dann ein paar Abstriche machen, weil es vielleicht nicht genau die Raumaufteilungen oder Ähnliches hat, und darauf zu verzichten. Also bauen heißt immer Zeit investieren. Das ist nichts, was du nebenbei mal auf einer Arschbacke mitmachst, weil alleine schon Farbe aussuchen und was will ich da? Also das ist einfach Zeit. Und wenn
Farbe aussuchen ist ja das Schönste am Ende. Da ist man ja schon fast happy drüber. Aber es geht ja um diese ganzen 5000 Entscheidungen vorher.
Ja, welche Boden und welche Fliese und welche Türklinke und welcher Türschalter und welches Schalterprogramm. Also das ist, bauen heißt einfach Zeit investieren können. Mhm. Und wenn ich nachher glücklich sein möchte. Und wenn ich das nicht kann, dann würde ich immer gucken, was Schönes aus dem Bestand nehmen und lieber sagen, okay, vielleicht renoviere ich mir irgendwann mal das Bad, wenn ich dann drin bin, oder vielleicht mache ich irgendwann mal den Boden neu. Aber dann würde ich nicht dieses Konzept des schlüsselfertig, wunderbar, mit der Schaukel im Garten, die da nicht sein wird. Ja. Und kein Zaun und so weiter. Also das sind einfach Dinge, wo ich wirklich gucken muss. Ich habe auch noch so eine Mini-Checkliste. Ich weiß gar nicht, können wir die irgendwie in die Shownotes
packen? Wir können die in die Shownotes packen, ja, doch. Das nicht zum Runterladen, aber zum Screenshotten oder zum Rauskopieren müsste es eigentlich gehen. Ihr könnt ja auch immer, wenn da Text drin ist, der euch interessiert, einen Screenshot davon machen und dann aus dem Bild das rauskopieren. Dann habt ihr die Checkliste auch. Ja.
Dann bauen wir das mit ein.
Das war mega spannend, Steffi. Danke dir für deine Einblicke. Natürlich, wenn ihr jetzt denkt, was, bei mir lief's ganz anders. Ich hatte eine ganz andere Experience. Das war super. Kommentiert das natürlich gerne. Wir können natürlich jetzt nur unsere Meinung kundtun. Und natürlich freuen wir uns wie immer über eine positive Bewertung. Und wenn ihr uns auch hier folgt auf den einzelnen Plattformen. Und Steffi, dann sehen wir uns nächste Woche wieder in alter Frische.
Genau. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.
Ciao.